Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe am Donnerstag, dem 21. Juli 2021. Seit 90 Jahren steht die Weltwoche für Meinungsvielfalt und offene Debattenkultur, Rede und Gegenrede, die Essenz der Demokratie. Das ist die Grundlage einer jeden demokratischen Gesellschaft, dass sie immer eine Auswahl an unterschiedlichen Standpunkten haben, auf das sie sich selber ihr differenziertes Bild machen können. Und heute leben wir in einer Zeit, in denen die Medien diesen Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Sie wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Sie wollen auf Gutmensch, auf Bessermensch machen. Sie setzen auf Moralismus und sie sind vor allem damit beschäftigt, gut dastehen zu wollen, anstatt dem komplexen Geflecht von Fakten, Meinungen, Manipulationen und Täuschungen, genannt Wirklichkeit, auf die Schliche zu kommen und das festzuhalten, was eben festzuhalten ist und woran man sich festhalten kann. Und als Journalist können Sie nie sicher sein, ob Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Aber wenn Sie versuchen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, dann liegen Sie immer falsch, weil dann sind Sie nicht mehr offen, dann sind Sie nicht mehr neugierig, dann sind Sie damit beschäftigt, Ihre eigene Position zu verteidigen und andere Meinungen, die Ihre Position gefährden, zu bekämpfen. Und das ist das Gegenteil der Weltwoche, meine Damen und Herren. Wir stehen für Meinungspluralität, für Vielfalt gegen Einfalt und zwar seit bald 90 Jahren. Es ist ja unglaublich, wir sind im 90. Jahrgang mit unserer Weltwoche, also sozusagen eine rüstige Risikopatientin in Corona-Zeiten, aber es geht uns blendend und heute erscheint ja die neue gedruckte Ausgabe. Wir hatten ein paar technische Probleme bei der Übermittlung in der Nacht. Ich hoffe, dass pünktlich am Donnerstag das Blatt in Ihren Briefkästen ist, im elektronischen sowieso. Und die Titelgeschichte ist einfach wieder typisch Weltwoche. Ich muss das kurz herleiten hier, meine Damen und Herren. Letzte Woche verhandeln mit Putin dieses Bild, dieser Herr, Sie kennen ihn. Wir haben Argumente und Erwägungen, Münzen in den Teich geworfen, um die Denkvariante verhandeln mit Putin nach vorne zu bringen. Jetzt, was kommt diese Woche? Was kommt heute? Wofür wir kämpfen? Innenansichten aus dem ukrainischen Widerstand, eine hocheloquente und argumentativ hochstehende Absage an das, was wir in der letzten Woche entworfen haben. Das ist die Weltwoche. Irina Banak hat für uns geschrieben, wofür wir kämpfen. Und ist Ihnen aufgefallen, dieses Titelbild hier in den ukrainischen Nationalflaggen, Farben, Entschuldigung, in den ukrainischen Nationalfarben, blau und gelb, aber eben natürlich nachgebildet, natürlich nachempfunden, der Natur abgeschaut. Hier ein Weizenfeld, Kornfeld, ein Getreidefeld, oben der schöne blaue Himmel. Und dann hier auf dieser gelben Linie die Panzer der ukrainischen Armee, die Superwaffen zum Teil, die da aus dem Westen in die Ukraine geliefert werden. Und das, meine Damen und Herren, das ist die Weltwoche. Das haben Sie in Deutschland nicht, das gibt es auch in Österreich nicht. Ein Blatt mit einer derartigen kontrastreichen Vielfalt, nennen Sie mir eine Zeitung, die eine größere Vielfalt an hochintelligenten Meinungen hat, eine größere Vielfalt als die Weltwoche. Das ist unsere Ambition, eben weil wir nicht Rechthaber sind, sondern weil wir Nonkonformisten sind. Und in diesen Zeiten eines neuen Kalten Krieges wird der Nonkonformismus immer wichtiger. Das ist unsere starke Tradition, das ist unsere DNA. Und wenn Sie ein Nonkonformist sind, wenn Sie gängige Wahrheiten auch in Ihrem Nahhorizont hinterfragen, dann setzen Sie sich zwischen alle Stühle und werden von allen Seiten kritisiert. Für den einen sind sie zu wenig loyal, für den anderen sind sie zu illoyal, für diesen sind sie da, liegen sie falsch und für den anderen dort. Und am Ende spüren sie, dass gerade die, die nach allen Seiten kritisch bleiben, die sind die am meisten kritisiert werden, die am meisten angefeindet werden. Früher hieß es Moskau einfach, wenn man die Amerikaner kritisiert hat, Dann hieß es in der Schweiz Herliberg einfach, wenn sie den Politiker Christoph Blocher auch mal gelobt haben. Und heute heißt es selbstverständlich Putin einfach. Dann sind sie der Putin-Verherrlicher. Obwohl niemand, ich kenne niemanden, der Putin verherrlicht. Ich kenne wirklich niemanden. Oh. Aber sobald sie ein bisschen differenzierte Meinungen bringen, dann sind sie hier bereits im Visier dieser Rechthaber und dieser Meinungstyrannen. So ergeht es übrigens im Moment, ich hoffe, ich finde das hier, so geht es übrigens im Moment dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Er hat sich geäußert, er hat gesagt, laut Sachsens Ministerpräsident soll Deutschland dafür sorgen, dass der Krieg eingefroren wird. Für seine Aussagen erntet er Kritik, auch von Parteikollegen. Zitat, ihre Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend. Allein an so einem Satz sehen Sie, was hier nicht stimmt. Da sehen Sie genau das, was ich gestern beschrieben habe, diese tiefgefrorene Gesprächsatmosphäre, diese bellizistische Einseitigkeit, diese absolute Nichtbereitschaft, eine andere Meinung überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern da pflanzen diese eben Meinungsrechthaber, diese Inquisitoren bereits ihre Bajonette auf, um jeden in die Schranke zu weisen, abzutun, Tischen wegzuwischen, der es wagt, hier eine andere Sichtweise zu bringen. Und das ist doch komplett lächerlich, einem Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten, vorzuwerfen, er biedere sich bei Putin an, wenn er die Denkvariante zur Geltung bringt, man möge vielleicht auch über eine Alternative zu der jetzigen Sanktionspolitik nachdenken, einer Sanktionspolitik, die gigantische Risiken birgt und gigantische Schäden bereits jetzt verursacht. In den Schweizer Medien, Strompreise explodieren, aktuelle Handelspreise verzehnfacht. Wer muss dann hier die Zeche zahlen? Das sind die Bürger, die Bürgerinnen in Deutschland, die mit dem kleinsten Portemonnaie in Österreich, in der Schweiz und in der dritten Welt. Die werden komplett überfahren von dieser Sanktionspolitik. Und was passiert dann? Was meinen Sie? Ja, dann gibt es den Schulterschluss der sogenannten Bösen aus unserer Sicht. Jetzt haben Sie in den Zeitungen gelesen, großer Gipfel in Teheran. Putin schart jetzt die Leute, die Unzufriedenen, die Verschupften, die Entrechteten, die Witwen und Waisen aus der dritten Welt, die schart er hinter sich zusammen. Dank unserer Sanktionspolitik machen wir Putin zu einer Art Robin Hood des armen Mannes. Weltweit, global, das sind die realpolitischen Auswirkungen, das sind die Gefahren. Und zweitens, Eskalation des Krieges. Ich lese laufend von neuen Wahnsinnswaffen, die da in die Ukraine geliefert werden. Fernlenkwaffen, Langdistanzartillerie. Und die Ukrainer, ich habe das gestern auch gesagt, und ich mache Ihnen das gar nicht zum Vorwurf, die Ukrainer haben ein Interesse daran, diesen Krieg eskalieren zu lassen, möglichst den ganzen Westen hinter sich zu bringen, auch Bodentruppen in diese Ukraine hineinzulocken, weil das vermehrt und stärkt die Chancen der Ukrainer, diesen Krieg zu gewinnen oder so lange hinauszuzögern, bis die Russen möglicherweise zermürbt sind. Ich meine, das ist ein Hochrisikospiel, das hier läuft, und wir müssen meines Erachtens alles dafür tun, eine Eskalation, auch einen möglichen Atomkrieg, zu verhindern. Wir müssen immer vom Ende her denken, vom Worst Case, vom schlechtesten anzunehmenden Fall. Man muss eine Geschichte immer von ihrer schlimmstmöglichen Wendung her denken, sagte der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt nicht, dass wir diese Denkvariante für besonders wahrscheinlich erachten oder für unmittelbar bevorstehend. Aber wir dürfen als Politiker, wir dürfen als Bürger nichts zulassen, was unsere Gesellschaft existenziell bedroht. Und wir müssen in dem Bereich wirken, den wir beeinflussen können. Wir können einen Putin nicht mittelbar, unmittelbar beeinflussen, auch nicht einen Zelensky, aber wir können unsere Politiker beeinflussen, wir können unsere Position überdenken. Und wenn wir, meine Damen und Herren, wenn wir eine Position, eine vernünftige Position gewinnen wollen, dann müssen wir uns, dann müssen wir auch bereit sein, eine präzise Standortbestimmung, eine präzise Ist-Analyse vorzunehmen, in aller Offenheit. Und das ist hier meine große Befürchtung, meine große Sorge und meine Beobachtung, dass unsere Gesellschaften, unsere Medien vor allem, unsere Politiker nicht bereit sind, eine ehrliche, schonungslose, vorbehaltlose und offene Analyse des Ist-Zustands, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Man hat sich bereits verbarrikadiert auf einer bestimmten Meinung, auf einer bestimmten Denkrichtung. Alle, die etwas anderes finden, sind Landesverräter, sind Putin-Handlanger, sind Lustknaben der Despoten. Mit diesen Verleumdungen klemmt man hier die Diskussion ab und zuvorderst sind die Medien, das sind hier die Schiedsrichter, die Linienrichter, die Großinquisitoren der richtigen Gesinnung. Und das ist gefährlich, meine Damen und Herren, dagegen wehren wir uns mit der Weltwoche. Nicht mit einer Gegenwahrheit, nicht mit einer Gegenbetonwand, sondern im Gegenteil mit der urjournalistischen, urschweizerischen, urdemokratischen Tugend der Vielfalt und der Diskussion. Und dafür empfehle ich Ihnen jetzt also wirklich diese neueste Ausgabe, die ein perfektes Beispiel für dieses Credo ist. Letzte Woche verhandeln mit Putin, jetzt wofür wir kämpfen, Innenansichten aus dem ukrainischen Widerstand. Dann, wann beginnt das Leben? Die Antwort der Biologie ist eindeutig Ulrich Kutschera, Professor Kutschera, eine ganz wichtige Persönlichkeit der Evolutionsbiologie, auch ein wissenschaftlich fundierter Kritiker dieser sexualisierten Irrlehren, die auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in der Schule jetzt unrühmlich Furore machen. Schließlich, das freut mich ganz besonders, in Deutschland wird's ungemütlich, totalitäre Geister übernehmen die Macht. Julian Reichelt, seine Premiere in der Weltwoche, der frühere Bild-Chefredakteur und jetzt Medienunternehmer mit Achtung Reichelt, ein ganz tolles Podcast-Programm, das müssen Sie sich anschauen. Julian Reichelt, eine der wichtigen Stimmen in Deutschland, hat ja Reibereien bekommen beim Springer Verlag, ist eben auch ein Nonkonformist, ein Unbequemer, einer, der auch die Mächtigen hinterfragt und da einsam mit der Ritterrüstung, ja manchmal nur mit einem durchlöcherten Schild, da das Evangelium der Frau Merkel zu kritisieren gewagt hat und auch ein wirklich sehr, sehr begabter Mann, dieser Julian Reichelt. Schön, dass er für die Weltwoche geschrieben hat, das macht uns stolz, das macht uns Freude und wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg bei seinen unternehmerischen Aktivitäten in Deutschland. Nothing can keep a good man down. Nichts kann einen guten Mann unten halten und wir drücken ihm die Daumen, dass er da, haben auch keinen Zweifel, dass er mit seiner Kraft, mit seiner Kreativität, mit seiner Power auch in Deutschland wieder eine sehr, sehr wichtige, ist er bereits, Stimme der Meinungsbildung bleiben kann, auch ohne die Bild-Zeitung, die natürlich das größte Megafon ist, das man sich überhaupt nur denken kann. Vielen herzlichen Dank an Julian Reichelt, dass er da für die Weltwoche in die Harfe gegriffen hat und ich hoffe nicht zum letzten Mal. Dann Orbans Philosophie, ach so etwas lesen Sie nie in Deutschland, dass man sich einmal wirklich objektiv mit dem Denken dieses hochinteressanten Staatsmanns auseinandersetzt. Für mich ist ja Viktor Orban so etwas wie ein Winston Churchill des Ostens, auch etwas Wilhelm Tell des Ostens. Ich habe große Anerkennung für diesen Mann, auch wenn ich akzeptiere und respektiere, dass Ungarn anders ist als die Schweiz, dass dort sich einem Ministerpräsidenten auch andere Aufgaben stellen von der ganzen Geopolitik her, von der Geschichte her, die man nicht ausblenden darf, auch in der Beurteilung dieser Persönlichkeit. Ich bin stolz, dass die Weltwoche hier auch bei solchen in anderen Zeitungen reflexhaft angefeindeten Figuren, Staatsmännern, das Visier offen hält und sich um größtmögliche Sachgerechtigkeit bemüht. Magie der Formel 1 und Magie der Formel 1, ein Lob dieser Formel 1-Geschichte, da bin ich nicht so Experte, bin sehr gespannt, was da kommt. Harvard-Professor Steven Pinker, so nutzen Sie Ihren Verstand richtig, ein Plädoyer für die Rationalität. Ja, das Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt, aber ganz ohne Hirn geht es eben auch nicht. Und Steven Pinker hat hier die richtigen Thesen und Überlegungen parat. Für Sie. Dann Zuschriften. Sehr geehrter Herr Köppel, Ihre Weltwoche Daily ausgezeichnet, doch heute ist es ganz besonders wichtig gewesen. Damit bezieht er sich auf gestern. Journalisten haben die Aufgabe, auf der Seite der Fakten zu stehen, sagen Sie, dem stimme ich vorbehaltlos zu. Als neuer Chefredakteur vom Kato-Magazin sehe ich meine Aufgabe genau darin. Kato ist dem wahren, guten, schönen verpflichtend, Ihr Motto kritisch, unabhängig, gut gelaunt, habe ich mir inzwischen auch zu eigen gemacht. Danke dafür. Im Übrigen freue ich mich, dass wir für die kommende Ausgabe Kato Nummer 5 2022 wieder eine Anzeige von der Weltwoche bekommen haben. Mit guten Wünschen aus Berlin, Ihr Ingo Langner. Ingo Langner, der neue Chefredakteur von Cato, diesem Magazin mit großem Anspruch und auch einer kulturellen Wasserverdrängung. Sehr elegant gemacht, sehr intelligent gemacht und es freut mich sehr, Herr Langner, dass Sie sich auf diese spontane Art und Weise melden. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich das hier in der Öffentlichkeit sage, bei Weltwoche Daily, verbunden natürlich auch mit einer Empfehlung Ihres Magazins Cato, schauen Sie einmal rein. Das ist interessant, das ist eben auch die andere Sicht, das ist non-konformistisch. Und dann noch ein Wort zum Widerstand. Wir haben ja die Titelgeschichte nach den Verhandlungen mit Putin, jetzt hier das Wilhelm Tell-Credo, das Winkelried-Credo der ukrainischen Freiheitskämpfer, der Widerstandskämpfer, die uns ins Gewissen reden, in der neuen Weltwoche, warum wir die Ukraine unterstützen sollen, warum wir Waffen liefern sollen, warum auch die Schweiz mit ihrer Neutralität oder ihrer auch avarierten Neutralität oder Restneutralität falsch liegt. Nicht meine Meinung, aber das kommt in der Weltwoche auch zur Geltung. Aber in diesem Sinne habe ich noch ein Zitat zugeschickt bekommen von Gerhard vom Bodensee. Gerhard vom Bodensee, ganz herzlichen Dank. In Frakturschrift haben Sie mir ein Friedrich Schiller Zitat geschickt mit der Bemerkung, in vielen Bereichen stimme ich Ihnen zu. Allerdings muss man, wenn man Hölderlin zitiert, auch Friedrich Schiller beachten. Siehe Anhang hier in der Frakturschrift. Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig lese. Unser ist durch tausendjährigen Besitz der Boden und der fremde Herrenknecht soll kommen dürfen und uns Ketten schmieden und Schmach antun auf unserer eigenen Erde? Ist keine Hilfe gegen solchen Drang? Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf, getrosten Mutes, in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht, zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Friedrich Schiller mit diesem donnernden Plädoyer für das Naturrecht, für das Schwert, das der Freiheitskämpfer auf seinem Boden gleichsam aus dem Himmel holt. Ein wunderschönes Zitat, aber ich gebe zu bedenken, ich bin kein Naturrechtler als Schweizer und als ehemaliger Student der politischen Philosophie würde ich anmerken, dass wenn die Natur wiederkehrt, dann kommen eben nicht die unveräußerlichen Rechte, sondern dann kommt das Recht des Stärkeren. Dann ist ein Naturzustand da mit Thomas Hobbes, wo das Leben kurz, rau und brutal ist, wo man unterdrückt wird, wo man Gefahr läuft, eben getötet und beraubt zu werden, weil es keinen Staat, keine Ordnung mehr gibt, die einem die Rechte garantiert. Und ich bin ein Schweizer Rechtspositivist, das heißt, wir haben unsere Rechte nicht vom Himmel geholt, sondern wir haben sie uns selber gegeben in einem demokratischen Akt. Das ist auch Friedrich Schiller, das ist Wilhelm Tell. Aber großartig, das ist natürlich das Motto, das perfekt passt zur neuen Titelgeschichte der Weltwoche, wofür wir kämpfen. Genau dafür kämpfen die Ukrainer, für dieses Credo von Friedrich Schiller. Großartig, mein Dank geht an Gerhard vom Bodensee. Nun ein paar wichtige Fakten und Meldungen. Wir stehen schon bei Minute 18. Jetzt mache ich es ein bisschen kürzer. Russische Geländegewinne. Russischen Truppen sei es gelungen, kleine Geländegewinne im Stoß Richtung Bachmut zu erzielen. So sei ein Kraftwerk bei Wulehirsk genommen worden. Auch sei es gelungen, sich im Süden der Stadt Pokrowovsk festzusetzen. Wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Westen von Bachmut. Brücke schwer beschädigt. Die Brücke von Dneprbein in Cherson scheint schwer beschädigt worden zu sein, als zu Beginn gemeldet. 8 oder 9 HIMARS-Raketen hätten die Brücke getroffen. Diese HIMARS-Rakete, das ist eben eine dieser westlichen Wunderwaffen, mit denen die Ukrainer ausgestattet worden sind. Mehr HIMARS für die Ukraine. Im Laufe dieser Woche werde die US-Regierung das nächste Waffen- und Ausrüstungspaket des Präsidenten für die Ukraine bekannt geben. Das Paket werde weitere der Raketenwerfer vom Typ HIMARS enthalten. Diese hätten die Ukraine bereits sehr effektiv eingesetzt. Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheits im Weißen Haus, John Kirby, hat das auf YouTube gesagt, wurde in der ukrainischen und internationalen Presse weitergemeldet. Wieder in Betriebnahme unter Bedingungen, wenn Russland keine Turbine für Nord Stream 1 zurückbekomme, könne über diese Route nur noch 30 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag gepumpt werden, statt der derzeitigen 60 Millionen. Russland habe eine andere Route bereit, Nord Stream 2. Sie könne in Betrieb genommen werden, auch wenn deren Kapazitäten zum Teil schon anderwertig vergeben seien. Präsident Putin zitiert in TASS. Das ist ja immer wieder die große Frage. Ich komme nochmal zurück auf die Ausgabe von letzter Woche. Soll man mit Putin verhandeln oder muss man ihn in die Knie zwingen? Muss man ihn aus der Ukraine vertreiben, um dort den Machtanspruch des Westens zu manifestieren, um ja nicht die Möglichkeit aufzulassen, dass dieser Putin, der ja bei seinen Kritikern im Verdacht steht, ein faschistischer Diktator zu sein, dass dieser Putin ein für alle Mal nie mehr auf die Idee kommen könnte, nach Westen auszugreifen. Muss das die Strategie sein? Wirklich ein interessanter Punkt, natürlich das große Thema, über das man im Moment redet. Dazu vielleicht nur eine kurze Zwischenbemerkung. Wenn man einen solchen Krieg führt, wenn man der Auffassung ist, dass er ein faschistischer Diktator ist, dann müssen Sie diesen Krieg führen und dann müssen Sie diesen Krieg auch gewinnen. Und dann müssen Sie alles sicherstellen, um diesen Krieg zu gewinnen. Das heißt aber auch, dass Sie Gefahr laufen, eine Atommacht mit 6000 Atomsprengköpfen über die Klippe zu stoßen und damit zu einem Aufbäumen für uns vermutlich unvorstellbarer Art anzustacheln. Also ich bringe hier das Bild, den Bären mit der glühenden Eisenstange im Auge herumzustechen. Und wenn Sie das machen, dann müssen Sie aber die ganz große Kanone dabei haben, dass Sie vom Bären nicht zerfetzt werden. Jetzt die Prämisse, die Grundannahme, die dieser Forderung der Niederschmetterung Putins zugrunde liegt, ist, er sei ein faschistischer Diktator, der im Grunde sich anschickt, im Begriff ist, das Gebiet der früheren Sowjetunion gewaltsam zurückzuerobern, ins Baltikum zu marschieren, vielleicht in Ungarn einzumarschieren, vielleicht in Polen einzumarschieren. Das ist die Grundannahme. Jetzt, wenn diese Grundannahme stimmt, könnte man argumentieren, wollen wir einen Atomkrieg riskieren, um dieses Szenario ein für alle Mal auszublenden. Aber es könnte auch sein, dass diese Grundannahme nicht stimmt. Und dass es in der Ukraine um etwas ganz anderes geht. Nicht um das, was wir hier hineinprojizieren, aufmunitioniert mit Kenntnissen, Halbwahrheiten, Manipulationen, Meinungen und Vorurteilen. Stichwort slawischer Untermensch. Die Russen da mit der Wodkaflasche, diese Halbzivilisation, die ja nichts auf die Reihe gebracht hat. Ich höre viele Leute, die sagen, ja, diese Russen, die können ja nichts, haben ihr Land nicht erobert, ihr Land nicht entwickelt. Merken Sie etwas, wie hier die Überheblichkeit Wort führt? Das sind unter Umständen gefährliche Annahmen. Mein Punkt ist, bevor wir überhaupt solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen können, müssen wir doch wissen, worum es geht. Und ich, das ist meine Meinung, würde davon abraten, einen dritten Weltkrieg zu riskieren aufgrund der Ukraine. Was wir machen müssen, wir können der Ukraine helfen, aber auf eine Art und Weise, die nicht uns gefährdet, die nicht die dritte Welt zerstört und auch keinen dritten Weltkrieg heraufbeschwört. Und wir müssen mit anderen Methoden sicherstellen, dass dieses Szenario, vor dem wir Angst haben, dass der Russe kommt, dass wir da an den Außengrenzen der NATO-Staaten, ich sage jetzt wir, weil ich mich natürlich auch mit der westlichen demokratischen Welt identifiziere, müssen wir sicherstellen, dass dort eben die Abschreckung so groß ist, dass niemand auf die Idee kommen kann, darüber zu gehen. Nicht aggressiv gegen Russland, aber stark und beherzt im Sinne der Selbstverteidigung. Das ist hier die Aufgabe. Und die große Gefahr ist, dass wir eben gar nicht offen und ehrlich diskutieren, sondern dass man sich eben verrennt, verbunkert, verbarrikadiert auf irgendeinem Meinungsklotz, auf einem Lego-Klotz einer bestimmten Auffassung und gar nicht mehr darüber reden will, was dagegen spricht. Also ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, meine Damen und Herren. Es ist wichtig, dass wir heute die Meinungsvielfalt verteidigen, denn nur wenn diese Auseinandersetzung, wenn diese Diskussion möglichst vielfältig geführt wird, haben wir Gewähr, dass die Entscheidungen aufgrund dieser Auseinandersetzungen nicht komplett einseitig und komplett schlecht sind. Sie sind vielleicht immer noch schlecht, aber sie sind viel schlechter, wenn die Diskussion, die dem vorausgegangen ist, der Entscheidung, einseitig geführt wurde. Übereinkunft zu Weizenexporten in der Schwebe. Russland und die Ukraine stünden kurz vor einer Einigung über den Getreideexport aus der Ukraine. Offen seien noch Fragen über die Gewährleistung der Sicherheit von Schiffen und Häfen. Das haben verschiedene Agenturen gemeldet, mit Bezug auch auf die Financial Times. Ukraine in Zahlungsnöten. Angesichts des Krieges und aufgrund der großen Mittelknappheit habe die Regierung beschlossen, bei den Gläubigern zu beantragen, die Rückzahlung von Schulden bis 2024 auszusetzen. Eurobonds würden zurzeit noch mit 21% des Nominalwerts gehandelt. Interessant noch diese Meldung. Ich bringe nicht jeden Tag eine Nachrichtenübersicht, aber manchmal, wenn ich da aus meinen Quellen spannende Sachen habe, bringe ich das. Schweigen über wahre Gründe. Kollaborateure in den eigenen Reihen seien nicht der Grund für ihre Entlassung gewesen, da es Kollaborateure nur im besetzten Gebiet gäbe. Auf die Frage, was der wahre Grund für die Entlassung dieser Selenskyj-Vertrauten in Kiew sei, sagte die entlassene Generalstaatsanwältin Venediktova, Zitat, Sie wissen, dass meine Position eine politische ist und dass ich 30 Jahre lang der 16. ukrainische Staatsanwalt war. Das ist Realpolitik in der Ukraine, Zitat Ende. Sie wollen nicht weiter darüber diskutieren. Auch das ist interessant. Wir verklären im Moment Kiew aus verständlichen Gründen, weil die sind angegriffen worden. Unsere Sympathien liegen immer bei den Kleinen, bei den Attackierten, bei David gegen Goliath. Aber wir dürfen auch nicht vor allem die Augen verschließen. Und diese Säuberungen im Selenskyj-Apparat sollten doch all jenen zu denken geben, die in Selenskyj einen blütenreinen Vorkämpfer der westlichen Werte, der sogenannten und der Demokratie sehen wollen. Putin will Stärke markieren, Dreiergipfel in Teheran, wir haben das schon angesprochen, das ist eben die Achse des Ressentiments gegen den Westen und auch hier wieder die Frage, produzieren die Sanktionen nicht genau das Gegenteil von dem, was wir wollen? Stärken sie diese sogenannten antidemokratischen Kräfte? An Gesprächen zwischen Russland, der Türkei und Iran geht es in erster Linie um den Konflikt in Syrien, melden die Zeitungen. Kommt es in Italien zum großen Knall? Die Zeitungen schreiben ganze Leintücher voll mit Mutmaßungen über das Schicksal, das politische von Mario Draghi. Ich kann Ihnen sagen, die Italiener interessiert das nicht. Die haben so viele Regierungswechsel erlebt in den letzten 50 Jahren. Am stabilsten war es noch unter Berlusconi. Da hatten sie die kontinuierlichsten und verlässlichsten Verhältnisse. Aber sonst immer ein Kommen und Gehen. Ich habe mal mit einem Wirt da gesprochen, an der Piazza, wo auch das Parlament ist. Da waren auch die Zeitungen voll. Das war der Tag, an dem Berlusconi faktisch abgesetzt wurde durch die EU. Überall große Aufregung in Italien. Nein, das interessiert uns gar nicht. Die kommen und gehen. Wir Italiener bleiben. Die haben irgendwie auch, das sind die Weltmeister im Zusammenleben mit einem dysfunktionalen Staat. Respekt für die Italiener, aber vielleicht wäre es doch besser, wenn man mal aufräumen würde, da im Augiasstall der Politik. Tory-Dreikampf um den Finaleinzug, Ausmarkung der britischen Konservativen zeugt von einem ambivalenten Umgang mit Boris Johnsons Erbe. Der ehemalige Schatzkanzler Rishi Sunak befindet sich auf der Zielgeraden. Rishi Sunak ist ein machiavellistisches Genie. Er hat mit seinem Rücktritt im Grunde Boris Johnson erledigt, ohne sich dabei aber selber zu erledigen. Sie kennen ja diesen Spruch. Manchmal vielleicht, dass ein Tyrann, in Anführungszeichen, Boris Johnson war keiner, aber dass ein Chef abgesetzt wird, aber man hat den, der ihn abgesetzt oder gemeuchelt hat, den hat man nicht gern. Jetzt Rishi Sunak hat eigentlich mit dieser Aktion seines Rücktritts den Weg freigeräumt für seine eigene Karriere. Finde ich hochinteressant. Wie hat er das gemacht? Lagardes Weg aus einer neuen Eurokrise. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank steckt in einem Dilemma. Sie muss die Zinsen erhöhen, während die Eurozone auf eine Rezession zusteuert. Bin sehr gespannt, wie das da läuft. Mein Vertrauen tendiert gegen Null. Ich glaube, die Europäische Zentralbank ist längst in Geiselhaft der Staaten des Südens, die auf Kosten der Deutschen und der Nettozahler hier eine Umverteilungspolitik machen, letztlich die Staatsschulden des Südens finanzieren, weil diese südlichen Länder seit unvordenklichen Zeiten nie eine innere Aufwertung gemacht haben. Das heißt, Sie haben immer die Währungen abgewertet früher, wenn sie in Wirtschaftskrisen waren. Die Griechen, die Spanier, die Italiener. Die Lire war mal auf dem gleichen Stand wie der Schweizer Franken oder auch der französische Franc. Aber die haben das immer abgewertet, wenn sie unter Druck gekommen sind. Jetzt durch die Einheitswährung Euro, das ist eine Fehlkonstruktion, weil zu unterschiedliche Wirtschaftsräume unter das Joch einer Währung gepresst wurden. Für die Deutschen ist der Euro zu leicht, für die Italiener zu schwer. Jetzt müssten sie die sogenannte innere Aufwertung machen. Das heißt, man müsste Menschen entlassen, man müsste den Arbeitsmarkt liberalisieren, man müsste die Löhne senken. All diese Dinge, die viel, viel schmerzhafter sind für ein Land als die Abwertung der eigenen Währung. Und das können diese Länder nicht, das haben sie nie gemacht, das ist gegen ihre Geschichte, das hat nie funktioniert, das ist dieses Mezzogiorno-Problem, auch in Italien, dass der Norden den Süden finanziert seit Hunderten von Jahren, daran hat sich nichts geändert und der Glaube, dass man mit der Einführung einer Währung von so etwas Künstlichem diese Südländer umerziehen könnte, das funktioniert einfach nicht und das realisieren jetzt die Nordländer auf ziemlich brutale Art und Weise und Frau Lagarde, die Chefin, die Synchronschwingerin, die Politikerin an der Spitze der Europäischen Zentralbank, auch typisch, dass man eine Politikerin hat. Sie sollte jetzt eigentlich die Zinsen nach oben drücken, aber das würde dazu führen, dass natürlich die Griechen und die Italiener bankrott gehen und das ist natürlich verheerend für die Eurozone, das kann sie nicht machen, also wird diese Weichwährungspolitik weitergehen und Italien die EU wird veritalienisieren, wird zu einem großen Mezzogiorno. Auf jeden Fall sind sie gegen den Westen. Schlagzeile im Tagesanzeiger. Putin, Erdogan und da der iranische Chef Raisi. Ja, das ist eben, das ist die Realität. Das ist das, was passiert, wenn man etwas macht, was nicht gut ist, sondern nur gut scheinen soll. Dann wird man eben heimgesucht von den realpolitischen Folgen. Russland braucht eine Schuldkultur. Die Ukraine befreit sich vom Schatten imperialer grossrussischer Kultur. Auch Russland muss sich ändern. Viele Appelle lesen wir jetzt da in den westlichen Medien, was die Russen alles tun sollen, was sie da machen sollen. Sehr viel Selbstgerechtigkeit ist da drin. Ich glaube, die Weltwoche ist die einzige Zeitung, die auch mit Russen redet. Auch mit Russen, die vielleicht ein bisschen eine andere Auffassung haben, als die, die man gerne hören möchte. Ich glaube einfach, das bringt nicht so viel, wenn wir uns da auf einem Podest gefallen und herunterpredigen gegenüber Russland. Ich sage einfach, Russland ist aus dem Westen immer wieder angegriffen worden. Ich habe das erwähnt. Professor Ian Morris in einem Interview im Tagesanzeiger. Die Polen sind gekommen, die Schweden sind gekommen, die Franzosen haben Moskau in Brand gesteckt. Die Deutschen haben 1917 Russland zerlegt, nach dem Ersten Weltkrieg Teile abgezwackt. Und 1941, 1942 haben sie es wieder probiert mit 27 Millionen Toten. Das wird dann gerne relativiert und man sagt, das waren ja nicht alles Russen, waren viele Ukrainer und Weißrussen. Stimmt, aber das gehörte damals zusammen. Unvorstellbare Opfer, die die Russen gebracht haben. Sie haben auch viele, die Sowjets haben auch der russischen Bevölkerung selber sehr viele Opfer zugefügt. Darüber wollen wir nicht schweigen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum so viele osteuropäische Staaten heute einen Horror vor den Russen haben, weil sie diese russische Pranke, diese russische Knute, diese russische Autokratie in den letzten Jahrhunderten zu spüren bekommen haben. Das können wir vermutlich nicht von heute auf morgen ändern, diese politische Tradition, aber was wir machen können, ist zur Kenntnis zu nehmen, dass eben Russland, wenn man es etwas in der größeren historischen Betrachtung anschaut, immer aus dem Westen angegriffen worden ist und dass man deshalb aus dem russischen Sicherheitsbedürfnis heraus, und das ist ganz elementar in der Politik, dass die Sicherheit gewährleistet ist, dass die Russen eben immer dazu tendiert haben, ihre Westgrenze möglichst weit in den Westen hinauszuschieben als Sicherheitskorridor. Und nach dem Zweiten Weltkrieg standen sie an der Elbe und jetzt waren wir an einem Punkt, wo die NATO gesagt hat, wir stellen unsere NATO-Kapazitäten in der Ukraine auf, weil die Ukraine demnächst in die NATO eintreten wird. Das hat man in Aussicht gestellt, daran will man sich jetzt nicht mehr erinnern. Aber das ist doch klar, dass die Russen mit ihrer Geschichte so etwas niemals zulassen können und dürfen und werden. Das rechtfertigt nicht das, was sie machen. Ich finde das eine fürchterliche Untat und einen Krieg, den man da jetzt hätte verhindern müssen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir müssen hier doch uns erinnern an das, was Ian Morris, der britische Historiker, gesagt hat im Tagesanzeiger, was ich auch zitiert habe gestern, dass eben in der größeren, langfristigen Betrachtung die Russen sehr wohl ein legitimes Sicherheitsinteresse haben, nicht einfach um Paranoia beseelt sind oder von faschistischem Despotismus, wenn sie sagen, wir wollen hier einen Sicherheitskordon gegen Westen aus leidensvoller historischer Erfahrung heraus. Das muss man ernst nehmen. Das kann man nicht einfach wegwischen. Und wenn man es wegwischen möchte, kommt man nicht zum Erfolg. Man müsste es widerlegen. Aber da muss man argumentieren, da muss man miteinander reden. Und das machen wir nicht heute. Und deshalb ist Weltwoche Daily, ist die Weltwoche ein permanentes, eine Dauerwerbesendung für Rede und Gegenrede, für die Diskussion und für die demokratische Urtugend der Meinungsvielfalt. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily.